Orphans.
Hallo bei Orphans, einem Podcast über Comics, die bei uns, vielleicht bei euch auch in den Regalen stehen und die wir schon lange hätten rausholen sollen und lesen, aber erst jetzt die Gelegenheit und die Motivation fanden, weil wir eine coole Podcast-Partnerin gefunden haben. Hallo Stella.
Hallo Kuba.
Ja. Du hast diesmal mitgebracht ein Sachcomic.
Ja, das hatte ich auch im Neurotitan. Mhm. Es war das zweite von meiner Neurotitan-Tour.
Vorletzte Folge haben
vorletzte
wir
Vorletzte Folge, ja. Genau. The Women Who Changed Art Forever von Valentina Grande. Die ist Schriftstellerin und Forscherin und Eva Rosetti, die Zeichnungen gemacht hat.
Jo.
Und der Titel, ja, leitet schon mal eigentlich ganz gut ein, wo man da so ist.
Der Untertitel vor allem.
Der Untertitel, Feminist Art, The Graphic Novel.
Ja.
Und das sind vier Kapitel, wo jeweils eine Künstlerin bzw. ein Künstlerinnenkollektiv oder ein Zusammenschluss von mehreren Künstlerinnen beschrieben wird und
was sie so gemacht haben.
Was sie so gemacht
wie
haben, genau.
Sie the art forever gechanged haben. Und der Untertitel, um das mal zu sagen, heißt Feminist Art - The Graphic Novel. Nicht Gedankenstrich eigentlich. The Graphic Novel, finde ich schon eine ziemliche Ansage. Ich glaube, das ist auch ein bisschen Marketing. So, ne? Das kommt mir vor wie ein Sachcomic, der gerne verschenkt wird.
Kann man aber das nur so an sagen? Frauen.
Du interessierst doch dich für Feminismus.
Ja, genau.
Und Kunst.
Genau, solche Leute kriegen, ganz genau, solche Leute kriegen dieses Buch.
Okay.
Ja, also ich drifte
auf eine negative Schiene ab. Ja. Ich muss mich mal wieder kurz zurückholen.
Nee, aber das ist definitiv ein Buch, wo bestimmte Freunde, auch so Schulfreunde von mir, das ist doch was für dich, ohne es je aufgeschlagen zu haben.
Richtig.
Nur weil Art und Feminismus
von drauf abdriften. Steht. Kannst du mal wieder näher ans Mikrofon driften? Auch wenn du das Cover so anschielen möchtest am Mikrofon vorbei. Aber dann muss ich weniger Echo rausfiltern.
Yes.
So, sehr schön. Genau. Die vier Geschichten, die wir erzählt bekommen, sind
Judy Chicago.
Es sind, ich habe sie mir
Ringgold.
Nicht aufgeschrieben, danke. Anna
Mendieta.
Danke.
Und die Gorilla Girls.
Genau. Yes. Wo ich immer sagen möchte, Gorilla Girls, weil sie Gorilla-Masken haben, aber anscheinend sind die nicht die ersten, die auf diesen Gag gekommen sind oder diesen Versprecher. Und die Kapitel fühlen sich auch ein bisschen anders an, was eigentlich gut ist, würde ich sagen. So, ne? Weil kollektiv bespricht man vielleicht anders als eine Einzelbiografie.
Ja, ja. Also was ich vor allen Dingen, als ich mit Judy Chicago dann angefangen habe natürlich, chronologisch, hat mich total irgendwie irritiert, dass es aus der Ich-Perspektive beschrieben war.
Stimmt.
Dass ich zuerst dachte so, ha, okay, fängt also und dann ich als und habe gemerkt, dass es eine sehr hilfreiche, nee, hilfreich ist das falsche Wort, aber eine sehr effektive Art und Weise ist, eine Person einem zugänglich zu machen, weil es natürlich nicht über Bande, ich habe gehört dir, ne, über eine Dritte sozusagen, sondern wenn aus der Ich-Perspektive was beschrieben wird und vor allem, weil es das Leben von Judy Chicago schon relativ mit vielen Niederschlägen und dramatischen Einschlägen war, das ganz anders kickt, wenn das aus der Ich-Perspektive beschrieben wird.
Vielleicht ist es auch leichter, du brauchst nicht so viel ErzählerInnen-Stimmen, die von außen erzählen, in der dritten Person, sondern die kann in die Kamera uns von sich erzählen.
Ja.
Ich glaube, Kamera trifft es auch nicht schlecht. Ich habe im Vorwort irgendwo das Wort Drehbuch gelesen.
Ja.
Vielleicht ist eine der Autorinnen, die ich jetzt nicht recherchiert habe, genauer, Filmemacherin. Doch, ich habe es irgendwo recherchiert. Ich glaube, oder verwechsel ich das jetzt mit einer anderen Person?
Kann schon sein.
Anyway, das Wort Drehbuch taucht auf. Also kann man, glaube ich, so rangehen. Ich hatte auch manchmal das Gefühl, dass das vielleicht, dass sich das wie eine Vorlage für eine Art Tracks-Folge oder sowas anfühlt.
Stimmt, ne? Ja, stimmt. Viele Illustrationen sehen so ein bisschen aus. Das könnte man sich vorstellen in einer Dokumentation, die so eingeblendet werden, die so ganz dezent animiert sind, so, wenn
und
so Texttafeln.
Wie ein Storyboard,
ja, wie ein Storyboard,
das ein bisschen,
ja.
Ne? Und die, mein größter Punkt eigentlich, den kann man hier ganz gut anschließen, ist, dass die Kunst von diesen vier Wesen, Frauen und Kollektiven, nur verfremdet reproduziert wird.
Ja,
ne?
Ja. Also, weil ich hatte mich bei allen, weil ich gestehen muss,
das
Asche auf mein... Ja, das, apropos gestehen.
Asche auf dein Arsch. Asche auf mein Arsch. Ich habe die Musik nicht ausgemacht vorhin und dann kommt die im Loop hier einfach hinterher.
Asche auf mein Arsch. Dass ich die Künstlerinnen, glaube ich, alle nicht kannte. Alle vier Teilaspekte nicht. Richtig? Also es ist mir ein bisschen unangenehm. Deswegen ist es schön, wenn man das nachholen kann. Dass ich aber dachte, okay, dann warte ich jetzt mal, nachdem ich mir ihre Lebensgeschichte angehört habe, werde ich ja dann sehen, was für Kunst die machen. Vielleicht, ich meine, ist ja auch nicht selten, dass du einen Schauspieler kennst, aber nicht weißt, wie er heißt. Oder dass du Kunst kennst und trotzdem nicht weißt, von wem die ist.
Manchmal ist eine Biografie auch interessant, ohne...
Richtig. Und aber hier in dem Fall war das so, dass du die Kunst eigentlich nicht siehst und ich nach wie vor nicht weiß, ob ich sie kenne oder nicht. Aber... ich finde es meistens besser, also bei Zoe Thorogood bei The Impending Blindness of Billy Scott hatten wir das ja auch, dass wir zum Schluss die Kunstwerke gesehen haben, die sie gemacht hat und das war so underwhelming.
Ja, aber das war eine fiktionale Künstlerin.
Ja, ja klar, aber selbst da ist es so, wenn du das so aufbaust und dann, ich glaube, die Imagination, was die Kunst sein könnte, ist dann viel schöner. Insofern, ich glaube, dass das vielleicht auch die Geschichte so ein bisschen ändert, wenn du den Style nicht magst, aber trotzdem irgendwie die Lebensgeschichte faszinierend ist. Also das ist sozusagen das Leben der Figur, eben der biografische Teil, im Fokus ist und nicht die Kunst sozusagen.
Ja.
Dass die Persönlichkeiten für die Kunst relevant sind und dass das sozusagen im Fokus ist und
so
nicht die Kunst selber.
Habe ich mir das auch dann zurechtgelegt, weil ich war schon ein bisschen enttäuscht, nichts von der Kunst zu sehen.
Ja.
Vor allem, weil die halt so halb angedeutet wird, aber du hast nicht, weil die Zitate meiner Meinung nach nicht gut markiert sind. So, du weißt nicht, war jetzt dieses Storyboard-Bild im Style der Künstlerin gemacht oder war da tatsächlich irgendwie ein verfremdetes Werk von ihr? So, ne? Und dann dachte ich auch so, ja, okay, vielleicht ist es ja okay und dann kann ich es mir vorstellen und dann kann ich hinterher das in die Bildersuche eintippen und dann wenigstens wissen, was gemeint war, was ich dann auch gemacht habe und dann dachte ich, nee, es wäre eigentlich schon ganz gut gewesen, genauer gezeigt zu bekommen, so guck mal, das ist der Teller, den Judy Chicago gemacht habe, hat einer davon und nicht... diese Malerei der Brücke, wo sie drauf sitzt als Kind, die so aussieht wie, ist sie Malerin? Also so, ne? War sie Malerin?
Ja, weil die Kunstformen sehr unterschiedlich ist, also Performance-Künstlerinnen und Malerinnen.
Genau. Weil ich jetzt angeben darf, ich kannte zwei, glaube ich, der Positionen. Und dann konnte ich abgleichen, dann wusste ich, okay, Guerilla Girls kenne ich, die Slogans, die Typo, das ist es. Okay, cool. Jetzt weiß ich, was es ist und jetzt kann ich das besser einsortieren. Ja. Bei Judy Chicago kannte ich das nicht. Mhm. Bei Anna
Mendieta.
Danke. Die ist mir hinterher bewusst geworden, hatte ich letztens in einer Ausstellung hier gesehen und konnte dann zurückblättern und gucken, so was war denn jetzt hier? Und ja, das Komische ist dann, dass ich auch enttäuscht war, weil ich finde ihre Kunst super stark.
Ja.
Und die dann nicht gesehen zu haben, ist dann so, die Biografie wäre auch stärker gewesen, glaube ich, wenn wir die Kunst gesehen hätten.
Ja.
Also, wäre jetzt meine These. Vielleicht stimmt das auch nicht und vielleicht Biografien, na, wie du meintest. Also was wäre das denn, wenn das eine Buchbiografie gewesen wäre, die ja gar nicht die Chance hat, so zu reproduzieren, außer man macht Fotos, Illustrationen oder sowas. Und, ne? Anyway, ich hätte mir doch, glaube ich, eine bessere Einführung gewünscht. So, guck mal, das ist die Kunst.
Ja, irgendwie schon. Also vor allen Dingen, weil der Titel ja sagt, es hat die Kunstwelt verändert und es ist ja meistens so, wenn man von einer Person noch nie gehört hat, schwer nachzuvollziehen, inwieweit, also es gibt ja auch viele MusikerInnen, die dann sagen, die und die Musikrichtung oder die und die Band hat mich beeinflusst und wenn du es weißt, dann so, ja klar, höre ich. Oder manchmal denkt man so, die haben aber auch dort gefrühstückt, ne? Diesen Effekt finde ich total spannend, weil wir ja alle irgendwie gefrühstückt haben irgendwo und ja dann die Mischung aus allen Frühstücken, die das ist, was dann wieder in eine Veränderung einen Einfluss macht und dadurch eben Trends oder bestimmte Strömungen entstehen. Aber jetzt nochmal zu den Guerilla Girls zurück. Ja. Ich war bei dem Zusammenschluss sehr irritiert und ich weiß auch irgendwie nicht, ob es da um das, sag ich jetzt mal, das dumme Wort Mindset geht, weil es werden aufgezählt Frauen, die zugehörig waren und ich sehe irgendwie Paula Modersohn-Becker und Käthe Kollwitz war so, echt jetzt? Also,
das ist so, der Comic versucht, den Bogen aufzuspannen.
Und Frida Kahlo, da dachte ich so, die haben zusammen gechillt und Gorilla, ich denke,
es ist so ein bisschen.
Also ich liebe Paula Modersohn-Becker und ich liebe Käthe Kollwitz. Ich habe muss ich mal kurz einen kleinen Side-Rant machen.
Sehr gerne.
Die hat ja wunderschöne Illustrationen von sehr ausgemergelten, gezehrten Menschen im Zweiten Weltkrieg gemacht und sehr ikonografische Kriegszeichnungen oder von Menschen, die vom Krieg gezeichnet sind. Und ich hatte einen Leistungskurs Kunstlehrer, der nicht gut war und auch nicht sympathisch. Also der war aus meiner Perspektive eine Vollkatastrophe. Und ich hatte das, wie gesagt, als Leistungskurs. Und ich fand den so schrecklich und ich habe auch da ziemlich schlechte Noten gehabt, obwohl ich eigentlich schon denken würde, dass das eigentlich mein Lieblingsfach ist und ich auch das irgendwie gerne mache und mich da gerne mit beschäftigt habe. Und der hat mir auch das Abi dann noch so ein bisschen versaut, weil ich dachte, das ist mein Leistungskurs und ich kann nicht viel, aber das kann ich eigentlich. Und dann konnte ich noch nicht mal damit meinen Schnitt nach oben. Und dann haben wir das Abi-Buch gemacht und dann habe ich schon erwähnt, dass er Herr Krieg hieß. Da habe ich dann im Abi-Buch in ganz groß die eine Käthe Kollwitz-Zeichnung mit der ausgemergelten Person, die so zwei Zeigefinger nach oben zeigt und darüber, oben drüber ganz groß steht, nie wieder Krieg. Und das fand ich eigentlich so ganz, fand ich von mir eine coole Aktion.
Hättest
eigentlich.
Du auch Guerilla Girls adaptieren können und einfach nur hinschreiben, nie wieder Herkrieg.
Genau.
Um darauf zurückzukommen, wieso jetzt hier Frida Kahlo in eine Gorilla-Maske verpackt wird und behauptet wird, dass sie Teil der Guerilla Girls ist. Ja. Ne? Es ist so, als ob der Comic versucht, sich selbst zu beweisen, indem er sagt so, mit den Masken sind die stellvertretend für Yes, All Women sozusagen. Ne? Ja. Und weil der Comic ja auch zeigen muss, so The Graphic Novel, versucht er so hier alles über Guerilla Girls, über die Maske so drunter zu packen.
Aber wir haben noch gar nicht zu den Zeichnungen gesagt.
Ja, sag doch mal was zu den Zeichnungen. Du hast doch Kunst-LK. Sag doch mal was zu den Zeichnungen.
Ja, Herr Krieg hat gesagt, I suck at this.
In your face, Herr Krieg. Jetzt bist du Illustratorin. Wirklich. Und Podcaster.
Also, die Illustration Full Color. Was ist das? Ist das Tusche eigentlich, ne? Schon auch realistische Farbe, also nicht sozusagen nicht ein Farbspektrum.
Ungefähr auch wasserfarbig, ne?
Ja, genau. Und
Gouache,
in realistischen Farbgebungen und wie ausgeschnittene, wie so stickerartig, entweder wenn es um die Porträts von den einzelnen Frauen geht oder dann auch mit Stadt Fluchten und auch wieder schöne in New York bei Judy Chicago, wieder schöne Straßenfluchten und Parks. Und auch das finde ich, das kann die Illustratorin auch sehr schön, so diese Schatten, so diese Blätterschatten auf den Wegen. Vom Illustrationsstil hat mich das sehr, sehr angesprochen, da muss ich sagen. Beim Durchblättern hatte ich das eben gesehen, das sieht toll aus.
Filmisches Auge, so mit durchscheinendem Kram und den New York-Häuserfluchten.
Ja.
Aber jetzt, wo du durchblätterst, nee, es ist schon auch Illustration und wir haben diese Aufzählung, die wir bei Uli Lust sehen. Also es ist schon ein Graphic-Sachnovel.
Ja.
Der so. Aber hattest du auch das Gefühl, dass es sehr schnell durch die Biografien hüpft?
Ja. Ja,
und dass
sehr.
Die Teile auch relativ kurz sind und auch der Comic relativ schnell gelesen ist?
Ja, und ich habe auch gleichzeitig gedacht, so, Mir fehlt jetzt aber der Aspekt, inwiefern das Einfluss auf die Kunstwelt genommen hat. Also da muss es ja einen Turning Point gegeben haben oder ab dann war die Bildsprache anders oder so. Also sozusagen die Behauptung, die vorne drauf steht, die erkenne ich in der Geschichte nicht, weil wie gesagt, ich kannte die Künstlerin nicht, deswegen dachte ich dann auch so, ja, warum?
Ja.
Ich liebe so einen Moment, wenn ich mir so richtig ungebildet vorkomme, aber gleichzeitig habe ich auch gedacht, so, das hat mich aber nicht auch nicht bilden können, leider dann. Also dann würde ich sagen, also sehr schön gemacht, aber Thema verfehlt so ein bisschen.
Mich hat es insofern gebildet, als dass ich danach die, wie gesagt, in die Bildersuche eingetippt habe und jetzt vielleicht mir besser merken werde, wer Judy Chicago war oder ist und wie ihre, aber das halt auch leider nur aus der Bildersuche, wie ihre Teller aussehen, nämlich ziemlich cool.
Ja.
Und jetzt weiß ich, glaube ich, was meine KunstuniprofessorInnen gemeint haben oder zitiert haben, als sie so lange Esstische mit Kram drauf gemacht haben, die immer wieder irgendwo auftauchen und so. Ja. Und gleichzeitig denke ich an andere Sachcomic-Künstlerinnen-Biografien, wo uns, glaube ich, auch noch wahrscheinlich drei drohen. Komischerweise alle über japanische Künstlerinnen. Also
finde ich gut.
Yoko Ono haben wir hier eine stehen und eine, die Frau, die Tentakel in den Spiegelkabinetten macht, deren Name mir gerade nicht einfällt. Und eine, die Vulva-Boote baut.
Stark.
Ja, wo ich, glaube ich, mir auch die mir stärker im Gedächtnis geblieben sind als das hier vielleicht.
Ja.
Trotzdem ein bisschen gebildet, bisschen verwirrt auch.
Ja, aber sozusagen mit angefixt und dann selber schauen. Aber so, ich finde das... Der Einfluss, der mir versprochen wird, den erkenne ich aufgrund der Geschichte nicht. Das fand ich sehr schade. Ja, und dann hinten so bei den Gorilla Girls dann so mal eben die coolsten Künstlerinnen da so droppen, aber so eigentlich nur so als so Namen so.
Ja.
So Namen hinten und dann so, okay.
Das ist nicht gut, auf etwas zu verweisen, was man noch gerne eigentlich lesen würde und es dann.
Ja,
und
es kommt dann nicht.
Ja. Okay, wir hören kurz, glaube ich, zum Durchspülen hier Musik und dann sind wir zurück mit,
so, Hanna.
Mit Männerkram. Und zurück bei Orphans. Ich kann nicht widerstehen, meinen Radio-Move zu machen. Genau. Mit Max Beitinger und seinem neuesten Buch Halimasch. Max Beitinger.
Der eigentlich gelernter Schreiner ist.
Oh.
Und dann nach der Ausbildung angefangen hat, Comics zu zeichnen. Und dann gedacht hat, irgendwie studiere ich dann auch nochmal. Und hat dann in Leipzig studiert. Und deswegen kennst du den wahrscheinlich, nehme ich an, weil du so oft schon den Millionaires Club gedroppt hast.
Richtig, wo er Mitorganisator war. Und ich habe ihn auch interviewen dürfen in meiner ehemaligen Radiosendung im Rahmen des Millionär Clubs. Netter Typ. Und ich würde sagen, er ist so wie seine Comics.
Ja.
Lass ich mal so stehen.
Okay.
Genau, ich habe hier auch seine älteren Bücher noch rumliegen, den Röner. Ich reiche das gleich hier mal und gucke, hier ist eine Widmung, guck mal. Habe ich mir reinmalen lassen. Wahrscheinlich bei einem Millionaires Club oder in der Sendung, damit er was zu tun hat. Und genau, also hier einmal haben wir Happy Place. Das ist Rotopol und da drüben haben wir, glaube ich, auch nochmal Rotopol, Röner. Yeah. Und Halimasch ist, glaube ich, habe ich das am Rotopol oder am Reproduktstand gekauft?
Das ist Reprodukt.
Reprodukt, alles klar, genau. Die Bücher werden immer dicker gefühlt, aber lesen sich trotzdem ziemlich schnell.
Aber es scheint auch
schnell
so zu sein, dass es auch eine Auflage von Halimasch gab, die unter Aiki erschienen sind,
aha, okay.
Was ich eigentlich den besseren Titel finde, weil es dreht sich
Aki.
Eigentlich. Aki. Ja, ja. Da habe ich ja Aiki gesagt, Aki. Ja. Es dreht sich um Aki,
richtig,
der ein sehr toller Kumpel sein muss.
Ich habe eine Idee. Ich habe nämlich jetzt festgestellt, dieser Klappentext, der hier draufsteht, ist eine perfekte Zusammenfassung.
Oh, jetzt bin ich mal gespannt.
Der Story. Und dann wissen wir auch, was hier als Spoiler gilt und was nicht. Dietz ist bereit für einen Roadtrip. Der 48-jährige Ingenieur und Familienvater aus Düsseldorf will zusammen mit Volker, einem Musiker und notorischem Langfinger, übers Wochenende nach Leipzig, um nach Jahren den gemeinsamen Schulfreund Aki zu besuchen. Also, zwei Dudes suchen ihren dritten Dude und fahren von Düsseldorf nach Leipzig. Volker kränkelt, seine Laune ist dementsprechend und Dietz bemüht sich um gute Stimmung. In Leipzig angekommen, fehlt den beiden allerdings immer noch eine wesentliche Information. Akis neue Adresse. Also die fahren auf diesen Roadtrip und wissen eigentlich nicht so richtig. Die wissen nur die Stadt ungefähr. So, ne? Während sie auf Nachricht von Aki warten, schlagen sie die Zeit tot mit Kneipen und Museumsbesuch. Und Volker kann nicht widerstehen, ein antikes Schwert aus der Ausstellung zu entwenden. Punkt, Punkt, Punkt. So. Ganz gut zusammengefasst, oder?
Ja, also... Ja.
Aber du bist trotzdem enttäuscht.
Ich hatte das Gefühl, also erstmal ist der nach meinem Verständnis eher Taekwondo-Lehrer oder Karate-Lehrer. So, also das so fängt die Geschichte eigentlich an, ja, dass er auch, stimmt, also die Kinder trainiert und dann da auch, die sich da so ein bisschen außerhalb der Spielregeln rangeln wollen, die so gut, ganz gut einzählt. Sich dann dort aber verabschiedet und sich eine Vertretung sucht, um dann mit Volker zusammen Aki zu suchen in Leipzig. Aber Aki, es macht auch so, als er ihn einfängt, hätte ich auch gar nicht erwartet, dass das ein, also scheinen ja Kumpels irgendwie eine, ja, Generation, ja, zu sein, der wirkte, weil der so sehr eingefallen ist und so eine, wie heißt es, Lichtgestalt ist.
Ja.
Dass der irgendwie älter ist oder der Vater von wem ist oder so und der ja erst im Laufe der Geschichte so ein bisschen wieder wie aufgepumpt wird, so ein bisschen lebendiger wird. Also und der kränkelt zwar, aber trotzdem wird er ja auch gezeichnet, dass er so.
Ich glaube, also, du hast Aki gesagt, aber meintest Volker.
Ja. Ach,
genau, Jesus. Also Aki,
ja, ja.
Spoiler, sehen wir nicht in dieser Geschichte. wir sehen nur eben diesen Dietz. Und Volker.
Ne? Und Volker, genau. Und ja, und Volker wirkt.
Das sind, ja, drei Kumpels aus der Schulzeit. Wir sehen das, was sie früher zusammen gezeichnet haben. Ein cuter Effekt so. Ja. Ne? Und wie das so ist, wenn man sich aus Schulzeit kennt, verändert man sich ein bisschen, divergiert.
Aber Dietz scheint es nicht zu akzeptieren. Also der versucht so.
Versucht diesen Roadtrip durchzudrücken, Roadtrip wie
und,
früher.
Und, ja, und das wie früher. Und die
Get
sind halt,
the gang together.
Ja, und das halt, die sind halt alle ein bisschen alt und alle, also die haben halt nicht mehr die Energie, genau, wie vorher. Und ich glaube, das, also deswegen war ich von der Beschreibung jetzt etwas irritiert, weil das eigentlich für mich beschreibt diese Geschichte eigentlich so einen emotionalen Meltdown. Also es gab auch einen Moment, wo ich dachte, gibt es Volker eigentlich wirklich?
Ja.
Also dass der nur so einen Film schiebt, weil Volker so immer noch ein bisschen kränkelt und der lässt, ja, ihn dann im Hotel zurück und geht alleine trinken und besäuft sich hemmungslos und da trifft er, glaube ich, auch auf andere Schulfreunde, die auch so ein bisschen rechtsoffen wirken, mit, genau, denen er auch nicht so viel zu tun hat. Ja. Aber er natürlich fragt so, ey, wisst ihr, wo Aiki ist und so?
Bei den Zecken. Bei den, nicht.
Ja, nee, das zeckig wirkt nicht. Hatte doch so einen Schiss,
oder? Da sagen die Leute. Die,
ja, bei den Zecken, genau. Genau, ja, also genau. Und die Leute lernen wir dann auch kennen. Und das ist auch so eine Kommune, die so einen tollen, verwunschenen Garten haben, wo dann auch gesagt hat, Aki wohnt hier nicht mehr, aber so die Überbleibsel von ihm sind noch da, so Garteninstallationen und so Bewässerungsbauminstallationen, ja, und der kleine Sohn von Aki sitzt da auf dem Baum und wie so ein Äffchen und guckt dann, ja, auf Dietz runter. Und da siehst du aber schon im Hintergrund, dass Volker eigentlich so den besseren Zugang zu den Leuten findet, ja, und Dietz mit seinem Dietz kommt nicht gut an. So, aber ich habe so Mitleid mit Dietz, weil der so ein bisschen,
ja,
der hält so krampfhaft an den alten Tagen fest, die leider vorbei sind.
Ich würde nicht sagen, dass er krampfhaft das tut, sondern das eigentlich ist die Story eine über so Normo-Bürgi-Männer.
Ja, aber so eine krasse Midlife-Crisis.
Und aus dieser Perspektive ist auch dieser Klappentext geschrieben. Der, ja. Ich, deshalb ist der vielleicht auch in so einem Font gesetzt, der so bürgi-normal ist. Und in diesem, bei diesen drei Leuten kollidieren halt unterschiedliche, weil so Männermodelle, sage ich mal. Ne? Also dieser Dietz, wie du schon sagtest, der ist Judo-Trainer, der hat sein Leben im Griff, wie er sagen würde. Der hat ein SUV, der hat ein schickes Einfamilienhaus irgendwo im Vorort von Düsseldorf.
Kinder, Frau, der, schicken Haarschnitt.
Genau, der hat einen Job, den am Wochenende auch anruft. Ach, wie blöd. Der hat eine schicke Kaffeemaschine, die Max Beitinger sehr gerne zeichnet.
Ja, aber, ja.
Und dann, ich glaube, Dietz denkt gar nicht drüber nach, dass er sich daran festhält, sondern das ist aus seiner Perspektive etwas, was man halt so weitermacht. Wir haben uns früher getroffen, also machen wir das auch jetzt. Und wir müssen uns nur zusammen ins Auto setzen und dann finden wir das schon. Ne?
Ja.
Und der Volker ist mehr so ein, naja, eigentlich ein Aussteiger Schlumpf. Kann man nicht sagen. Aussteiger ja, ist Aki, aber auch nur im Vergleich zu Dietz. Und, ne? Der ist so ein Schlumpfi, spielt ein bisschen Gitarre.
Er holt sich auf dem Markt dann so eine russische die Pelzmütze.
Peinlichen Pelzmützen, die
aber es steht
an die
so
Touris
gut.
verkauft ja, genau. werden in Leipzig, genau. Und ich glaube, der sagt nur einmal zwei Worte oder ja, sowas in der ganzen ja, Geschichte. Ja. Ne?
Also das brachte mich zu diesem Gedanken, dass der gar nicht
richtig.
Da ist.
Aber ich glaube auch, dass der aus so im Vergleich zu Dietz quasi nicht existiert, weil Dietz ihn auch praktisch nicht wahrnimmt.
Ja, aber der redet auch ohne Punkt und Komma. Also Volker darf gar nicht sein irgendwie.
Richtig.
Also die teilen sich zusammen ein Hotelzimmer und dann sagt er, okay, jetzt machen wir es uns gemütlich, jetzt packen wir aus, jetzt machen wir Dings und ganz in Ruhe machen.
Genau.
Und dann so, ja, in Ruhe wäre mal ein Stichwort. Fahr mal runter so. Und Volker sitzt da eigentlich nur wie so eine Puppe, die man da so hingesetzt hat und guckt da so etwas bedröbbelt. Und Volker ist, Dietz ist auch ein Typ, der dann so, und jetzt gehen wir trinken und dann kommt er wieder, hat sich komplett frisch gemacht, komplett umgezogen, frisch frisiert, also jemand, der zum noch was trinken geht, sich umzieht. So ein Typ ist das. Und das ist aber eigentlich, glaube ich, es gibt viele Lieblings-Illus von mir in diesem Buch, aber eine ist, wo der dann so geschniegelt wiederkommt und dann diesen fluffy Strickpulli so um die Schultern geworfen hat. Also dieses, wie der gezeichnet ist, wie der so puffy so, so wo man die, ne, so immer die Schulter legen und dann die Ärmel so vor der Brust zusammenknoten und dann wie so ein Tennislehrer da so steht.
Genau.
Und Volker ist, glaube ich, seit sie dort sind, unbewegt sitzt er auf der Sofakante. Und ich glaube, irgendwann lässt er sich auch einfach nach hinten runterfallen und liegt dann da so.
Kippt einfach um,
Und dann kommt er.
Und das ist einer dieser surrealen Momente, wo du meinst, dass er vielleicht nicht existiert.
Ja.
Ne?
Ja.
Weil die auch in komplett unterschiedlichen Zeichenwelten existieren.
Ja.
Ne? Und das ist nicht nur jetzt der Strich und so. Ne? Volker hat einfach so eine dicke Nase und Augenstriche. Und der Dietz ist halt mehr mit schöner Tusche und Aquarell gezeichnet.
Schön,
ne?
Gegelten Haaren, also mit so Reflexionen drin.
Ja, Volker kippt aus dem Panel wie so ein Hanuta-Aufkleber.
Ja.
Und naja, die passen einfach nicht zusammen. Ne?
Ja.
Und dagegen Dietz spricht auch nur in Plattitüden. So, ne? Und dazu passt halt so, naja, wir gehen jetzt einen trinken, weil man das halt so macht. Ne?
Ja,
und dann zieht man sich
so.
Um und dann geht man Eis essen, weil man das im Urlaub macht. Und dann isst man Spaghetti-Eis. Oder irgendwas mit einem rassistischen Namen. Und
haben wir immer so gemacht.
Ja, und dann sagt man sowas wie Schmackofatz.
Ja.
Und irgendwann fährt man nach Hause, wenn man Aki vielleicht gefunden hat. Oder auch nicht, weil es ist ja auch Montag.
Ja, richtig.
Wir haben schon über die Zeichnungen gesprochen.
Unglaublich. Toll. Und also vor allem auch so das ist so kongruent, aber gleichzeitig trotzdem sehr unterschiedlich in der Darstellung, aber trotzdem so schlüssig in einem.
Ja.
Also das ist mit Tinte und es ist komplett einfarbig, glaube ich, vollfarbig gedruckt in so einem bläulichen Petrol.
Aha.
Was dann auch so diese aquarelligen Transparenzen hat und diese Mischung aus diesem den Comic-Figuren, Dann aber auch zwischendurch, wenn es um irgendwie eine bestimmte Mimik geht, wird es sehr realistisch in der Zeichnung. Oder auch so bestimmte Handhaltungen. Zum Beispiel meine Lieblingshandhaltung war, wo kleinen Aki so einen doofen Lehrer nachgemacht hat. Und dann wie er auf die Hand das Gesicht des Lehrers malt und dann so mit der Faust, so den, wie wenn man den Mund bewegt. So. Und das ist so toll gezeichnet. Und dann auch man merkt auch, dass er auch in Leipzig lebt, weil da auch so Straßenfluchten gezeichnet sind, aber nur mit ganz, ganz wenigen Strichen. Aber du weißt genau, welche Straße das ist. Ja. Also so mit wenigen Strichen sehr präzise und irgendwie so, vor allen Dingen ist ja auch Tinte oder auch eben mit Pinsel so, dass du eigentlich keine Fehler machen kannst, also darf sozusagen, weil das ist nicht umkehrbar, aber dadurch siehst du dieses, es wirkt so locker, aber trotzdem so präzise. Ich finde es ganz, ganz fantastisch.
Und es wechselt auch so von super krasser Stilisierung zu fotorealistisch. Ja. Und du merkst es fast nicht.
Ja,
ne?
Genau, du merkst es fast nicht.
Auch
genau.
Wie Bewegungen und bestimmte Moves abgebildet sind.
Wie sich Volker, als er komplett kaputt ist im Hotel, die Klamotten auszieht, um schlafen zu gehen. Ja. Es ist so fantastisch.
Ja, auch eins meiner Lieblingsbilder auf der Rückseite von Happy Place, der Schwan, der eine Kippe raucht und eine Ukulele spielt. Mhm. Ne? Das ist so eine Dynamik, Art Mehrfachbelichtung und super. Ja. Es macht großen Spaß, das nicht mal zu lesen, sondern einfach anzugucken.
Ja, ja.
Unabhängig davon, fast was passiert.
Ja.
Und ich frage mich, wie das dann am Ende zusammenpasst.
Ja.
Weil es erzählt mir so eine Geschichte über, wie gesagt, so Männermodelle, würde ich das bitten. Ne? Und dass die irgendwo, das ist für mich schmerzhaft relatable.
Ja, wirklich?
Nicht schmerzhaft, weil ich Dietz bin, sondern weil ich Dietz-Friends habe.
Okay, okay.
Mhm. Das waren die früher, die das Fenster zum Lüften aufgerissen haben und gesagt haben, Lüften muss jetzt sein, weil man das halt so macht.
Ja.
Und ich war Volker oder so jemand, der dem es dann kalt war. Und
Ja, aber eben dieser Dietz-Typ, das sieht man auch, wo er dann, weil Volker immer noch in Seilen hängt, Dietz morgens runter in den Frühstücksraum geht und sich Scheiben für sein Brot zusammenstellt und dann sagt zu irgendeinem anderen, den er da im Buffet trifft, Wurstkäse-Szenario. Und dann wirklich, und dann merkst du genau, was das alles für Ottos sind und die sich über Wurstkäse-Szenario sich komplett einmachen, weil es so lustig ist.
Die sind nämlich auch dann Schmackofatz. Und es tut mir weh, dieses Wort auszusprechen. Ich kann es nicht leiden. Also, ne, Dietz drückt sich aus in Normen und Plattitüden. Der hatte noch nie einen eigenen Gedanken vielleicht, außer gut.
Ja, aber was ist denn, geht denn ins Museum und zusammen mit Volker, aber Volker sieht man da gar nicht. Also, und warum klaut er dieses Schwert?
Ja.
Was ist mit diesem Schwert?
Ich glaube, das ist auch wieder so ein...
Hat er das wirklich
geklaut? Driftet das ins Surreale ab. Ne?
Ja.
Also, weil anscheinend klauen die in... Was könnte das sein? Das Museum für...
Weil es wird ja auf der Rückseite behauptet, dass Volker ein chronischer Langfinger wäre, aber Dietz hat das geklaut.
Also, es ist... Ich glaube nicht, dass die ins MDBK gegangen sind, sondern halt ins Dingsbums, germanische Geschichte oder so, wie das heißt. Und scheinbar klauen die da ein antikes, riesiges Schwert. Ich glaube nicht, dass das passiert ist, in Anführungszeichen, in dieser Story, sondern einfach so ein, dann ist das wirklich ein Traumaspekt von dieser Story. Interessanter Twist. Ich glaube, das belebt die Geschichte auf jeden Fall auch so, ne? Ich weiß nicht, ob es, Ich weiß nicht.
Ja, nee, also ich habe es so ein bisschen so gelesen, dass der schon so ein bisschen irgendwie einen Burnout hat und versucht hat, irgendwie mit so einem nochmal zurück zu den Wurzeln, Kumpels besuchen. Kumpels besuchen. Irgendwie so ein bisschen aus seinem Trott raus muss und erst dann das Ventil öffnet und er halt komplett frei. Also er wirkt
ich
für mich komplett.
Nee.
Voll.
Kennst du meine Dietzes nicht? Also die haben Burnout, aber die würden das niemals zugeben, sondern ja, die leben dann einfach weiter. Nee,
der gibt
es
auch nicht zu, aber der eskaliert dann so weit, dass er da Sachen klaut und auch sich besäuft und auch alleine, weil ja Volker nicht mitmacht.
Und das Besaufen ist total normal.
Ja, und sie dann auch in eine Disco gehen und er versucht immer Volker so ein bisschen auf eine, so und dann wie heißt das, so einzuhaken und überall mitzuschleifen. Und dann sieht man aber so im Hintergrund, wie der da eine Musikerin kennenlernt, die den sich auch wieder unterhängt und dass der mit der irgendein Kreuzchen hat. Also dass der irgendwie in der Szene viel besser zurechtkommt und irgendwie dann da irgendwas anfängt mit der Musikerin. Und Dietz ist da irgendwie immer noch, der tut so wie der Netzwerker, aber eigentlich ist es der Einzige, der sich nicht assimilieren kann.
Ja. Ja, auf jeden Fall. Painful. Ja. es gibt noch ein Zitat ganz vorne dran und das lautet, es ist von Larry Gopnik. Liegt der Band hier irgendwo noch rum? Da liegt es. Okay. Blätter. I've tried to be a serious man. Larry Gopnik. Mhm. Sagt ihr das was? Mhm. Das ist, bezieht sich auf einen Film der Coen-Brüder, A Serious Man, einer meiner Lieblingsfilme. Mhm. Und das ist so vielleicht Hallimasch das Buch, aber in den, 70ern? In der jüdischen Community in einem Suburb. Ich habe vergessen, in welcher Stadt. Ich glaube, dass das auch nicht so eine große Rolle spielt. Mhm. Und der Serious Man, Larry Gopnik, um den es da geht, versucht sein Leben möglichst unauffällig befolgt die Regeln und er kollidiert da mit Leuten, die...
Also Hallimasch, der Film.
Hallimasch, der Film, aber dann doch auch nicht. Und ich dachte mir, das Zitat passt nicht so hundertprozentig, weil Larry Gopnik ist immerhin rücksichtsvoll. Mhm. Und Dietz ist es nicht.
Gar nicht, nein. Der rumpelt da irgendwie mit seinem, wir machen jetzt das. Und dann Jens hier mödlich. Und dann hier machen wir Dings. Und naja. Volker sitzt dann so, ich will eigentlich
Dietz
nur schlafen.
Hat gar nicht das Konzept von Rücksicht.
Ja.
Nein. Höchstens in diesen schematischen Sachen wie beim Judo, ne? Mhm. Aber dann ist es wieder verpackt in eine Plattitüde, so, was heißt Judo auf Deutsch, ne? Mhm. Und dann ist da die Rücksicht ist eingebaut in einen Sport und dann auch noch nach Gürteln sortiert und so, ne?
Regeln.
Also ja, irgendwie passend und eigentlich, was ich damit sagen will, das ist insofern passend, als dass einer meinen Lieblingsfilme trifft, die sich um ein ähnliches Thema drehen und deshalb rennt Hallimasch bei mir offene Türen ein und dann ist es auch noch so schön gezeichnet, dass ich gar nicht anders kann, als das super geil zu finden, selbst wenn ich mich frage so, das sieht so geil aus und dann ist da noch die Story.
Ja, also ich war mit dem Ende ziemlich lost, muss ich sagen, weil mein Gefühl immer noch ist, dass der ja so ein bisschen sich verloren hat, sich nicht eingestehen kann, dass er sich verloren hat und zum Schluss wird ja auch noch sein Auto abgeschleppt und so, also der ist ziemlich abgefuckt zum Schluss und dass eigentlich seine Freunde, um die er sich kümmern will, eigentlich die sind, die sich mehr beieinander haben als er selber.
Stimmt.
Und gibt es die Familie eigentlich?
Ja, auf jeden Fall. Ja, hundertprozentig.
Woher weißt du das?
Weil das genau in sein Leben reinpasst.
Aber es wirkt eher wie ein Leben, was er sich zuschreibt. Aber ich kaufe ihm das nicht ab, muss ich sagen. Ich kaufe ihm das nicht ab.
Okay. Ja, dann ist es, glaube ich, wirklich so, dass ich mehrere Dietze kenne als du.
Also hier ist wirklich, es ist so Show, don't tell. Und das, wie ich ihn erlebe in der Geschichte, denke ich mir so, ich glaube dir kein Wort.
Okay, interessant.
Ja.
Cool. Also gut, dass wir darüber gesprochen haben. Das macht es fast interessanter.
Ne? Also so jemand, der so dir vorlebt, ich habe alles im Griff, geilen Job, geile Familie, geiles Auto, alles Dings. Ja. Und dann piekst du mal da irgendwas so ein bisschen rein und so fällt alles in sich zusammen. So wirkt er auf mich. Also wenn du mal so ein bisschen in der Vergangenheit, dann fällt er mental komplett zum Meltdown, Midlife-Crisis zusammen, weil es irgendwie macht auf mich keinen stabilen Eindruck. Oder dass er das mit visuell mit tollen Klamotten machen muss, aber eigentlich ist er ein totales, ziemlich lost. Macht er auf mich den Eindruck.
Siehst du, und ich denke mir, naja, Montag fährt er nach Hause, geht ins Büro und das war's dann.
Ja.
Und dann ist er nächste Mal genervt, dass das letzte Mal nicht so geklappt hat, aber hat halt keine Ahnung, warum oder was da eigentlich passiert ist.
Ja, weil er nicht reflektiert und Volker hatte die beste Zeit. Er hat eine schöne Zeit, hat mit den Leuten in der Kommune rumgewasst, hat eine coole Musikerin kennengelernt, so. Und Dietz die ganze Zeit so völlig verkrampft, wir machen jetzt das und das und das und das und das und das und rennt eigentlich an allen Leuten vorbei.
Genau.
Wurst-Case-Szenario.
Wie fandst du es denn so ganz abschließend? Fandst du es gut, sehr gut, gut minus? Wie viele Punkte im Leistungskurs?
Also da würde ich zwischen, wie heißt das, Pflicht und Kür, wenn ich es unterscheiden muss zwischen, also die Art, wie es gezeichnet ist, würde ich sagen, schöner kann ich, also weil es das auch das Komische ist, weil es wirklich einfarbig ist und es ist trotzdem so voll und ohne das, was fehlt. Das ist wie wenn du Musik hörst und es ist nur ein Instrument, hast du schon gehört, irgendwie fehlt da der Bass oder da fehlen die Höhen. Und hier ist so, obwohl es eine Farbe ist, es fehlt nichts.
Ja.
Weil das wirklich mit der Abstraktion und dann wieder ganz präzise und trotzdem gibt es keinen visuellen Bruch. Also das hinzukriegen, finde ich ganz, ganz, ganz großartig. Ganz große Kunst.
Jo.
Aber bei der Geschichte habe ich so das Gefühl gehabt, dass mir irgendein Teil fehlt. Oder vielleicht noch der Abschluss, der mir irgendwie, also ich hänge für meinen Geschmack zu sehr in der Luft.
Ja.
Was das Ende ist.
Ja.
Also es gibt ja auch offene Enden, die okay sind, vielleicht unbefriedigend, aber trotzdem denkst du, okay, es ist alles möglich. Entweder kriegen sie sich oder nicht. Das sowas finde ich völlig in Ordnung. Aber hier ist es so ein bisschen so, Autos abgeschleppt und er steht einfach nur da. Wo ist Volker? Wo ist Aki? Ja. Man hört ja nur, Aki ruft dann irgendwann. Aki meldet sich dann ganz zum Schluss und man denkt, okay, es gibt Aki, er ist wohl auf. Sie werden sich jetzt anscheinend finden. Aber trotzdem ist es so ein bisschen...
Ja.
Mit diesen surrealen, mit dem Schwert und so.
Fügt sich das nicht so ganz zusammen. Ja.
Also das Ende ist mir zu fransig, da fehlt mir noch irgendwas.
Verstehe.
Aber ich bin durch das Visuelle, bin ich absolut, ich bin glücklich.
Ja, guter Abschluss, würde ich sagen. Dann hören wir uns wieder in 2 Wochen. Du hast gemerkt, dass meine Energie gerade total bergab gegangen ist.
Machst du den Volker.
Jetzt kann ich nicht mich mal verabschieden.
Jetzt erstmal Halima.
Zeit, ein Spaghetti-Eis zu essen.
Spaghetti.
Also ich muss hier auch wieder die Lautstärke aufsagen. Siehst du, es klappt gar nichts mehr. Die Basics klappen schon gar nicht mehr. Also. Irgendwie passt diese Gitarrenmusik so zum Abschluss von Halimasch, oder?
Ja.
Übrigens, Halimasch ist ein Pilz, haben wir irgendwann gelernt. Ne?
Ja. Ein Halluzigener.
Ach so.
Ja.
Oh.
Deswegen die Trippen doch. Die ganze Zeit, deswegen ist so das Tripp alles.
Stimmt.
Mit diesen Zwergen, die in dem komischen Pyramidengarten irgendwie irgendwas ist, da geht er ab.
Vielleicht müssen wir jetzt nochmal genau lesen und gucken, so wann beginnt jetzt der Trip? So,
beginnt der Trip? Genau.
Bis dahin.
Bis dahin. Tschüss.